Gepflegt alt werden, schön wäre das. Die Reportage, die Sie gerade sehen konnten, ging der Frage nach, ob wir wie die Niederlande die Kommunen gesetzlich verpflichten könnten, dafür Sorge zu tragen, dass alte Menschen nicht ins Heim müssen. Ginge das? Wenn Sie bereits Erfahrung gemacht haben mit Pflege in Deutschland, werden Sie mir vermutlich zustimmen, dass es ein gravierendes Elend gibt, ein wirkliches Problem, und zwar in materieller Hinsicht ebenso wie in seelischer, ideeller, medizinischer oder menschlicher. Und das in einem der reichsten Länder der Welt. Wie kann man diesen Notstand abschaffen? Unser Thema heute, die Agenda für eine Zukunft der Pflege. Schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Heute zum Dauerthema, muss man ja schon sagen, Pflege. Wenn man politische Debatten aus den 80er und 90er Jahren untersucht, stellt man mit Erstaunen fest, dass das Thema Pflege im Zusammenhang mit der lange bekannten Veränderung der Altersstruktur offen auf dem Tisch lag, aber politisch nicht gehandelt wurde. Denn diejenigen, die heute gepflegt werden, stellen keine bedeutende Wählergruppe dar, weil viele von ihnen morgen bereits tot sind. Also kann man sie weitgehend ignorieren. Genauso übrigens wie die jungen Leute, die Pflegerinnen und Pfleger werden wollen. Auch sie stellen in den Augen hartgesottener Machtstrategen keine relevante Gruppe dar. Möglicherweise ändert sich das gerade. Und darüber möchte ich gleich mit meinen Gästen sprechen. Ich begrüße herzlich Christel Bienstein. Guten Abend. Gelernte Krankenschwester, Professorin für Pflegewissenschaft und Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Sie sagt, Pflegende wollen gute Pflege geben, aber benötigen die unterstützenden Arbeitsbedingungen. Dann begrüße ich Isaac Bermejo. Guten Abend. Promovierter Psychologe und Psychotherapeut. Er leitet die Supervisionsdienste für alle und insbesondere die in der Pflege Beschäftigten an der Universitätsklinik Freiburg und sagt, die Wertschätzung der Pflegekräfte und die Bedeutung ihrer Tätigkeiten im Gesundheitssystem muss sich verbessern. Und ich begrüße Bernhard Emuns. Er ist Theologe und Ökonom, Professor für christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie, leitet das Oswald-von-Nell-Bräuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik und sagt, die sogenannte 24-Stunden-Pflege basiert auf einem ungerechten Arbeitsverhältnis, bei dem das Menschenrecht der osteuropäischen Betreuungskraft auf Freizeit mit Füßen getreten wird. Herzlich willkommen nochmal zusammen.
Danke.
Ich schlage vor, wir sehen uns zunächst einmal ein, wie uns scheint sehr typisches Beispiel an, meinte ich, ein sehr typisches Beispiel an, der Situation von Pflegerinnen und Pflegern, an einem Beispiel, das für viele andere steht, typisch für die Situation ist und über das wir dann anschließend sprechen.
Das war der erste Beruf, wo ich richtig gemerkt habe, dass mein Herzblut dran hängt, dass ich gerne zur Arbeit gehe, dass ich auch sonntags um 5 gerne dafür aufstehe. Und der erste Job, wo ich nicht auf die Uhr geguckt habe und mich gefragt habe, wann ich endlich Feierabend habe.
Carolina Helmich ist examinierte Altenpflegerin und arbeitet im Seniorenpflegeheim St. Bildhildis in Mainz. Hier kümmert sie sich um 18 an Demenz erkrankte Bewohner. Die Stationsleiterin beginnt ihre Schicht mit der Übergabe. Die Kollegin der Nachtschicht berichtet über besondere Vorkommnisse. Dann organisiert Carolina Helmich den Tagesablauf für sich und die Pflegeassistenten. Als einzige examinierte Pflegekraft in der Schicht ist sie für die medizinische Versorgung der Bewohner zuständig. Dazu gehört auch das Vorbereiten und Dokumentieren der verschiedenen Medikamente. Etwa eine Stunde ist Carolina Helmich hiermit beschäftigt, hochkonzentriert.
Wenn ich hier einen Fehler mache, dann kann der im schlimmsten Fall dazu führen, dass ein Bewohner verstirbt oder körperlichen Schaden davonträgt. Und die Verantwortung ist, denke ich, gerade in der Altenpflege einfach von daher auch sehr hoch, dass ich halt hier keinen Arzt auf meinem Wohnbereich habe. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich Symptome von schweren Krankheiten oder irgendwelche Alarmsignale rechtzeitig erkenne, dass ich sie richtig deute, dass ich die richtige Entscheidung treffe, ob ich einen Arzt brauche.
Carolina Helmich versucht, den Bewohnern neben der notwendigen Versorgung immer noch einen kleinen Augenblick zu schenken. Eine Berührung oder ein paar aufmunternde Worte, dann muss sie schnell weiter. Denn Zeit ist Mangelware. Im Durchschnitt muss eine Pflegekraft täglich 13 Patienten betreuen. Die ständige Arbeitsüberlastung ist ein großes Problem. Das zeigt auch eine Verdi-Studie zur Arbeitszufriedenheit. In der Pflege fühlen sich 80% der Mitarbeiter gehetzt. In anderen Branchen sind es nur 55%. 49% der Pflegenden müssen Qualitätsabstriche bei ihrer Arbeit machen, aber nur 22% der anderen Berufstätigen. Nur 20% der Pflegenden können sich vorstellen, bis zur Rente zu arbeiten. Bei anderen Berufstätigen sind es 48%. Carolina Helmich liebt ihren Beruf. Dennoch kann auch sie sich nicht vorstellen, langfristig in der Pflege zu arbeiten.
Ich denke, das ist unter den aktuellen Arbeitsbedingungen nicht machbar. Nicht im Schichtdienst, nicht mit der körperlichen Belastung. Also nicht, wenn man mit Anfang 20 anfängt, das kann man keine 40 Jahre machen.
Die schwierigen Arbeitsbedingungen sind ein Grund dafür, dass nur 50% der Pflegekräfte in Vollzeit arbeiten. Auffällig ist der hohe Frauenanteil mit 75% in diesem Beruf, was auch mit dem niedrigen Gehalt zusammenhängt.
Ich denke, wenn man anfängt, wirklich an der Bezahlung zu arbeiten, kann man einige Probleme vielleicht einfach mitlösen, ja, dass sich junge Leute eher für diesen Beruf entscheiden können.
Ändern muss sich etwas, denn Prognosen zufolge wird der Pflegenotstand sich immer mehr verschärfen. Während aktuell 2,5 Millionen Menschen pflegebedürftig sind, werden es 2035 voraussichtlich 4 Millionen Menschen sein. Es ist nicht nur die Pflege allein, ob im Krankenhaus oder im Seniorenheim. Der Dokumentationsaufwand beispielsweise ist enorm und muss nebenbei bewältigt werden. Doch von wem? Heute fehlen bereits 80.000 Stellen in der Pflege. Für 2035 wird eine Lücke von 500.000 prognostiziert. 5 Stunden ist Carolina Helmich jetzt schon im Dienst. Immer in Bereitschaft, nah an ihrer körperlichen und oft auch psychischen Belastungsgrenze. Das Personal muss gestärkt werden, verkündet auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Ich möchte, dass wir den Pflegeberuf attraktiver machen. Ich möchte, dass die Pflege besser bezahlt wird. Ich möchte, dass wir mehr Ausbildungsplätze haben. Ich möchte, dass sich vor allem Pflegende und Pflegekräfte um die Pflegebedürftigen kümmern können.
Ich trockne sie Ihnen danach auch ab. Wenn man dann so Aussagen hört vom Herrn Spahn oder die Pläne für die Zukunft liest, dass es eher so ist, dass man sich denkt, okay, klingt gut, ja, erstmal abwarten, ob es dann auch so kommt. Also ich glaube, für Hoffnung ist man schon so oft enttäuscht worden, was das angeht.
Frau Bienstein, wo sehen Sie denn die Hauptprobleme? Ein paar klangen ja im Film schon an. Was ist Ihre Wahrnehmung?
Also es ist sicherlich so, wie die Kollegin geschildert hat. Sie haben viel zu viel Arbeit im Grunde für zu wenige Pflegende, die vor Ort sind und diese Leistung übernehmen sollen. Und natürlich haben Pflegende einen gewissen Anspruch an ihre Arbeit. Sie möchten, dass sie gut versorgt werden, dass sie Zeit haben, auch mit ihnen ihre Bedürfnisse durchzugehen. Und das schafft sie heute nicht mehr.
Ist das naiv, wenn man sagt, zum Beispiel sowas wie die Dokumentationsarbeit, die ja offensichtlich zunehmend mehr Zeit einfach erfordert, dass man sowas delegieren könnte?
Nein, das kann man nicht delegieren. Das ist ein professioneller Beruf. Mhm. Und das könnte man ja auch bei den Ärzten nicht delegieren, wenn sie ihre Schwerpunkte festlegen. Ja. Und ich glaube, dass das sogar ein Zeichen ist von Professionalität, dass ich aufschreibe, was ich wirklich getan habe. Mhm. Und zwar natürlich die entscheidenden Dinge. Nicht, dass ich jemanden gewaschen habe oder dass er gut geschlafen hat, wenn das nicht von besonderer Bedeutung war.
Was sind Ihrer Erfahrung nach die Hauptprobleme jetzt in der Supervision in dem Fall?
Also das, was die die Sprecherin jetzt auch erzählt hat, diese Pflegekraft, dass sie immer wieder an ihre Grenzen stößt, psychisch wie physisch. Physisch kann ich vielleicht noch Sport machen, psychisch nehme ich mit, kann aber zu Hause nicht reden. Das heißt, ich brauche eine Möglichkeit, auch das emotional zu verarbeiten, darüber zu reden, was mit mir passiert. Das ist die eine Ebene. Und das andere ist, nach Möglichkeiten zu suchen, wie ich trotz dieser ganzen Belastung noch ein Gefühl habe, dass ich das tue, was ich gerne mache, nämlich die Versorgung des Menschen. Pflege ist ja Versorgung, ist ja sich um ihn kümmern. Und da rauszubekommen, wie kann ich das, wenn ich nach Hause gehe, immer noch mit einem guten Gefühl machen, trotz all dieser Belastungen.
Wie gehen Sie denn selber in der Supervision damit um, wenn Ihnen jemand, und das leuchtet mir sofort ein, sagt, also das ist ein Beruf, in dem kann ich keine 40 Jahre arbeiten. Das heißt, das ist irgendwie terminiert und jeder muss wahrscheinlich oder jede für sich herausfinden, wann ist das Ende jetzt dessen, was ich machen kann oder will.
Genau. Also ich akzeptiere das, ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man das nicht kann in dieser Situation mit dieser Belastung. Und da ist halt für mich immer die Frage, wo setze ich für mich eine Grenze? Was brauche ich, damit ich so lange, wie ich es gut finde, wie ich mich wohlfühle, was brauche ich dafür? Von den Kolleginnen, von den anderen, wo hole ich mir Entlastung, wo hole ich mir Möglichkeiten mit all diesen Problemen, mit denen ich konfrontiert werde, mit all dieser Belastung, mit dem Leid, was ich zu ertragen habe, wo hole ich mir da Unterstützung? Und wenn sie es schaffen, wenn die dann sagen, ja, also unter den Bedingungen kann ich das so und so machen, da kann ich noch ein paar Jährchen oder Zeit reduzieren, also häufig ist ja auch so, die Zeit zu reduzieren, dann ist es für mich schon ein wichtiger Baustein.
Das hat ja einen ökonomischen Aspekt, Herr Emunz. Also Zeitarbeit in den Pflegeberufen nimmt immer weiter zu. Das heißt natürlich auch, dass die einzelne Pflegekraft mit denjenigen, die sie pflegt, immer nur kürzere Zeit zu tun hat. Dass es oft mehrere Leute sind, notgedrungen. In den letzten 4 Jahren um mehr als 40%, das hat doch auch ökonomische Folgen.
Naja, es hat vor allen Dingen auch Gründe, die in der Personalplanung liegen, dass man also tatsächlich in einem engen Verständnis von Pflegebedürftigkeit meint, sozusagen es geht zuerst um satt und sauber und dann gibt es eben bestimmte Phasen, wo sehr, sehr viele Pflegekräfte benötigt werden und dann Phasen, wo man meint, da braucht man das nicht so. Da wäre eigentlich Zeit für Kommunikation, aber das sieht man eben nicht so. Der Kostendruck in unserem Pflegesystem ist so groß, dass man eben all diese Möglichkeiten nutzt, irgendwie Kosten einzusparen, gerade im Bereich des Personals. Und das führt eben zu einer Unterausstattung im Personal. Das führt dazu, dass aber auch es eine gewisse Konkurrenz über Lohnkosten gibt, auch über die Höhe der Löhne, weil letztendlich diese Kosten gerade bei den Pflegeheimen entscheidend sind für die Position der einzelnen Pflegeheime im Markt, weil eben ein Großteil eben private Zuzahlung ist.
Gerade jetzt das Bill Hildesheim in Mainz, was wir eben im Film sahen, muss seine Pflegeschule schließen, weil die Ausbildungsreform das so vorsieht, weil also eine generalisierte Ausbildung da nicht möglich ist. Auch das hat ja für kleinere Einrichtungen eine Menge von Folgen.
Also ich glaube, dass die konzertierte Aktion jetzt sehr gut Klarheit da schafft. Also die neue generalistische Ausbildung führt eigentlich dazu, dass sich Schulen zusammenschließen. Und das ist auch sogar gut. Das ist so, wie wenn Sie ein größeres Gymnasium haben und Sie haben einen Geografielehrer, der wirklich nur sein Fach auch unterrichten kann. Wir haben Kleinstschulen gehabt, wo also eine Unterrichtende alles möglich unterrichten musste. Und ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger Schritt. Und viele Schulen sind auf einem sehr guten Weg, sich mit der Kinderkrankenpflege, der Altenpflege und der Krankenpflege zusammenzuschließen, um eine gute Ausbildung sicherzustellen.
Wenn man, wir haben ja jetzt erst nur sehr kurz ein Gespräch geführt, wenn man das schon mal zusammenfassen würde, würde man sagen, also da gibt es eine Menge psychologischen Druck, Belastung. Es gibt den ökonomischen Druck, es gibt Probleme in der Organisation der Arbeit, auch der Ausbildung. Wie kriegt man diese Aspekte denn zusammen? Also Jens Spahn sagte ja eben, ich möchte. Das ist ja immerhin schon mal was und ganz nett, aber hat das irgendeinen Effekt?
Naja, ich glaube, wir sind im Moment in einer Situation, wo vielleicht tatsächlich das zentrale Problem die zu geringe Personalausstattung im Bereich der Altenpflege ist. Und da muss jetzt sozusagen ein glaubwürdiger Schritt getan werden, weil wir sind in einer Art Teufelskreis, nicht? Also wir haben eine zu geringe Personalausstattung, das führt zu einem enormen Zeitdruck, das führt dazu, dass mehr Leute krank sind. Wir haben ja die höchsten Fehlzeiten sozusagen im Bereich der Altenpflege. Das führt auch dazu, dass der Beruf nicht attraktiv ist, also noch weniger Personal. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden durch einen glaubwürdigen Schritt. Und ich bin kein großer Spahn-Fan, aber würde sagen, das macht er richtig. Nein. Er will jetzt sozusagen glaubwürdig einen Neuanfang setzen. Nun wollen wir hoffen, dass Frau Merkel noch länger durchhält, sodass Herr Spahn sich in diesem Bereich seine Sporen verdienen kann und das nicht sozusagen nach ein paar Monaten schon Schluss ist.
Wobei ja alle sich darüber klar sind, dass das, was er jetzt vorhat, zahlenmäßig viel zu wenig ist. Also das ist ja klar. Und man muss sich ein bisschen im Rückwärtsblicken fragen, ja Moment mal, Alterspyramide und so weiter, das weiß ich seit 25 Jahren. Warum hat eigentlich die Politik in den letzten 25 Jahren an der Stelle nicht steuernd eingegriffen?
Also ich würde sagen, Deutschland ist absolut industriefixiert. Übersieht sozusagen die große Bedeutung der sozialen, der personenbezogenen Dienstleistungen. Und hier spitzt sich diese Problematik zu. Und deswegen hat die Pflege nie die Aufmerksamkeit gekriegt, die sie eigentlich haben müsste und die alle schon vorher prognostiziert haben, wenn sie eben auf die demografische Entwicklung geschaut haben.
Wenn man sagt, also größere Wertschätzung der Pflegearbeit, größere Attraktivität auch dieses Berufs, aus Ihrer Erfahrung, was würde denn dazugehören? Weil ich vermute mal, Geld ist ja nur ist ein wichtiger, aber ist nur ein Faktor.
Es ist ein sehr wichtiger Faktor, aber es ist tatsächlich nicht der einzige Faktor. Was ich immer wieder höre, ist sozusagen diese Wertschätzung der Tätigkeit. Dass sozusagen häufig, eher im Krankenhaus, werden Pflegekräfte als Kostenträger bewertet. Die kosten etwas. Sie bringen kein Geld, die kosten nur. Das sind Personalkosten. Dass aber der ganze Apparat nicht funktioniert, wenn die Pflege nicht gut funktioniert, das wird häufig vergessen. Und ich glaube, wenn man erkennt, dass die Pflege eines der wichtigsten Bausteine ist, um Menschen gesund zu machen, dafür zu sorgen, dass sie schnell wieder, nachdem die Krankheit verheilt ist, wieder in den normalen Alltag kommt, sei es jetzt im Altenheim oder zu Hause oder Jüngere wieder in die Familie reinkommen, in die Schule, in die Arbeit, da ist die Pflege das Entscheidende.
Könnte da eine Qualitätskontrolle helfen? Weil die würde ja unter Umständen zeigen, dass Pflege eben eine große Bedeutung hat.
Also ich glaube, Kontrollen haben wir gerade in der Pflege so umfangreich. Ich wüsste kaum einen Beruf, der so kontrolliert wird. Vor allen Dingen im ambulanten Bereich und im stationären Altenpflegebereich. Das ist schon sehr ausgereizt.
Also, okay, also das würde nicht helfen.
Ich glaube, das ist nicht, es ist wirklich so, wie Sie sagen, also es fehlen uns Pflegende. Das Problem ist, es gehen ganz viele in Teilzeit. Wir haben 70% Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, und das hat die Spirale nach sich, dass sie zum Schluss eine ganz geringe Rente bekommen. Klar. Und es ist ja ein Frauenberuf mit 85% Frauen. Das heißt dann auch, volkswirtschaftlich wird das ein Riesenproblem sein, wenn wir das nicht richtig im Grunde anders ausstatten.
Würden Sie denn sagen, der Hauptgrund dafür, dass viel in Teilzeit gearbeitet wird, ist tatsächlich die psychische Belastung?
Also ein großer Anteil, aber natürlich auch, weil diese Personen doppelt im Grunde tätig sein müssen. Sie müssen Kinder großziehen. Und wir wissen zum Beispiel, dass Pflegende wesentlich mehr und häufiger pflegende Angehörige sind als andere. Weil man immer automatisch sagt, unsere Elisabeth ist Krankenschwester, die kann das doch machen. Das ist doch wunderbar.
Ne? Genau. Natürlich. Und da muss man ansetzen. Ich glaube, die Reduzierung der Arbeitszeit ist nachvollziehbar. Aber ich muss zusätzliches Personal. Und das bekomme ich ja nur, wenn die Pflegearbeit, also die Arbeit mit den Menschen, die Versorgung des Menschen, für mich einen attraktiven Stellenwert hat. Wenn ich nach außen gehen kann und sage, ich bin Pfleger und nicht, oh Gott, wie kannst du das nur aushalten? Sondern wo ich sage, wow, du bist Pfleger, das ist wirklich gut.
Eben fiel ja das Stichwort Industriefixierung und unser Umgang miteinander. Natürlich war früher nicht einfach alles besser, vieles war auch deutlich schlechter. Und doch hat sich in Sachen menschlicher Umgang miteinander etwas zum Schlechteren verändert, scheint mir jedenfalls. Heute gehört dazu, wer noch etwas leistet. Wer damit aufgehört hat, aus welchen Gründen auch immer, nervt, belastet und ist zwar nicht rechtlich, aber gefühlt weniger wert. Und das bedeutet, er oder sie hat weniger Anrechte und soll sich gefälligst bescheiden. Das gilt auch für Zuwendung und Fürsorge. Und zwar nicht etwa, weil wir uns in unserer Kultur insgesamt weniger sorgen. Denn die Sorge um das eigene Wohlergehen, die Sorgen um die eigene Gesundheit oder das Auto und ob wir morgen noch fahren können, diese Sorgen sind ja groß und steigen ständig. Aber Pflege?
Curare, lateinisch für sorgen, Sorge tragen, umsorgt werden, sich kümmern, ausführen, pflegen, behandeln. Intensive Sorge füreinander steht für eine Pflege, wie wir sie uns wünschen, für unsere pflegebedürftigen Angehörigen ebenso wie für uns selbst, später im Alter. Ein umfassendes sich kümmern. Und doch hat unsere Gesellschaft eine andere Vorstellung von Pflege. Satt und sauber, das zum Leben Notwendige muss genügen, der Rest ist Kür. Luxus. Doch bestehende Umstände sind nicht unumstößlich. Wir müssten uns darauf verständigen, Alten und Pflegebedürftigen mit Würde zu begegnen. Um Kinder kümmern wir uns. Das ist gesellschaftlicher und kultureller Konsens. Unsere Nachfahren haben es verdient. Vielleicht noch Autos, Prestige im Allgemeinen, aber unsere Vorfahren? Erlischt mit dem Erwachsenwerden der Anspruch darauf, dass sich jemand kümmert? Die Kindheit ist sakrosankt. Altern und Pflege dagegen seit Jahren Thema, seit Jahren keine Lösung. Ethisch betrachtet unterscheidet sich die Würde des Kindes aber nicht von der Würde des Pflegebedürftigen. Dabei muss umfassendes Sich-Kümmern die Maxime sein, bei Kindern, Hilfsbedürftigen und auch bei Alten. Wenn wir unser Leben so gestalten, dass wir Pflege selbst nicht leisten können oder wollen, dürfen wir delegieren. Das ist ethisch. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Würde gewahrt bleibt. So persönlich Pflege- und Sorgetätigkeit auch sind, sie darf keine Privatangelegenheit bleiben. Sie muss als gesellschaftliche Aufgabe anerkannt sein und als Herausforderungen der älter werdenden Gesellschaft gemeinschaftlich angenommen werden.
Frau Bienstein, hat sich denn Ihrer Wahrnehmung nach tatsächlich etwas in unserer Kultur im Sinne von unserer Umgehensweise miteinander verändert?
Ich glaube ja, und zwar, weil wir sehr stark getrieben sind, wie Herr Immon schon sagte, beruflich. Wir haben eine unheimliche Mobilität. Die Töchter, die Söhne wohnen ganz woanders als die Eltern. Du kannst nicht mehr so dicht dran sein. Also es gibt diesen Drei-Familien-Generationen-Haushalt, den gibt es so gut wie überhaupt nicht mehr. Und was wir auch haben, die Bevölkerung, und ich denke viele derjenigen, die jetzt auch zuhören, haben Angst davor, sich mit ihrem Alter selbst zu beschäftigen und zu überlegen, was passiert denn mit mir? Habe ich eine Vorsorgevollmacht gemacht? Habe ich Freundschaften gepflegt? Habe ich ein Netzwerk mit aufgebaut? Also das ist ja nicht nur eine Sache, dass dann plötzlich jemand im Altenheim landet, sondern da ist vorher was nicht passiert. Und von daher denke ich, müssten wir viel, viel mehr im Grunde auch Werbung dafür machen, dass Menschen für sich auch ein Stück Verantwortung übernehmen und das nicht eben ihren Angehörigen oder irgendjemand oder der Gesellschaft überlassen, dass sie dann gut versorgt sind.
Verstehe ich. Mir scheint aber, also strukturell gesehen, es seit langem schon ein Argument der Politik zu sein, das immer in den privaten Bereich abzudrängen. Das bedeutet, ich bin ja strukturell auch als Politiker gar nicht wirklich dafür zuständig. Das können die Leute schon in Eigenverantwortung ein bisschen mehr sich selber drum kümmern.
Also ich sehe da auch die Gefahr, dass wir sozusagen von einer Überforderung, also zu einer Überforderung kommen des Einzelnen, der all diese Dinge tun muss. Also wenn wir jetzt heute etwa an eine erwerbstätige junge Frau denken, die eben gleichzeitig als Mutter sozusagen sich noch um die Kinder kümmert, genauso etwas wie der Vater, aber der hat meistens eine Vollzeitstelle, die hat heute bei uns häufig eine Teilzeitstelle, die Frau, und muss sozusagen mit einer Unmenge an Aufgaben jonglieren. Und jetzt kommt sozusagen zusätzlich noch die Herausforderung, na jetzt sorg mal für dein Alter vor, guck mal, was du an Pflegearbeit auch leisten kannst für deine Eltern. Ich glaube, das wird einfach zu viel. Wir haben einen unglaublichen Zeitdruck, eben nicht nur in der professionellen Pflege, sondern sozusagen insgesamt in unserem Leben, und den müssen wir reduzieren. Und da nutzt nichts anderes, da kommt der Volkswirt natürlich durch. Wir haben Produktivitätssteigerungen, wir müssen sie nutzen, nicht nur sozusagen um mehr Produkte zu kaufen, sondern eben auch um Arbeitszeit zu verkürzen. Dann wird das sozusagen, dann wird ein Schuh draus.
Leuchtet mir sofort ein, und diese Industriefixierung ist, glaube ich, tatsächlich ein gutes Stichwort. Aber gibt es nicht auch ein psychologisches Moment noch? Also im Film klang ja an, Kinder nerven ja, können ja auch nerven. Ja? Und die Arbeit mit Kindern kann auch nerven. Ist das sozusagen produktiver Schmerz, während der Umgang mit Menschen, die gepflegt werden müssen, das kann ja Intensivstation sein, das kann aber auch ein älterer Mensch sein, sozusagen unproduktiver Schmerz ist. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass das so unterschwellig psychologisch mit eine Rolle spielt.
Also ob das jetzt so mit produktiver und unproduktiver
ist ein komischer ist Begriff,
ein komischer Begriff in der Tat, aber was auf jeden Fall ist, wenn man mit Kinder zu erziehen, Kinder groß zu bekommen, das ist Zukunft, da geht's voran. Und so wie Sie, Frau Bienstein, sagen, Frau Bienstein, dieses Gefühl, ich sehe praktisch meine Zukunft in einem Alter. Ich sehe das, und damit sich auseinanderzusetzen, ist für viele in unserer Gesellschaft, wo es um
Leistung... Also mit anderen Worten, weil es um Tod geht.
Genau, weil es um Tod geht, es geht um... Es geht, genau. Und ja. Und wir leben in einer Gesellschaft, da geht es um Leistung. Besser, höher. Das olympische Prinzip, das eine, nicht das andere, nämlich größer, schneller, weiter. Und jetzt plötzlich müssen wir damit uns konfrontieren, dass es nicht weitergeht, sondern es Stillstand ist. Rückschritt.
Und also ich muss jetzt mal ganz naiv fragen, war das wirklich mal anders? Also wenn ich an die 50er oder 60er, ja gut, die habe ich jetzt selber nicht miterlebt, aber war das wirklich anders? Also war wirklich mehr Gemeinschaft da?
Also in der Pflege als solche war das alles sehr funktionalistisch, das muss man sagen. Also da ging einer durch, hat die Fieberthermometer verteilt, der nächste ging hinterher, hat die Gläser ausgeteilt. Also da hatte man nicht die Zeit und auch nicht das Bedürfnis, mit Patienten zu reden. Das war einfach gar nicht en vogue. Also das ist jetzt natürlich dieses Wissen, wie wichtig es ist, dass diese Fürsorglichkeit vorherrscht, dass man wirklich auf den Patienten ein Stück eingehen muss und auch damit seine Gesundheit natürlich enorm unterstützen kann, auch wenn man pflegende Angehörige sehr stark mit einbindet. Das macht eben auch Kollegen so krank, dass sie feststellen, das schaffen sie alles nicht mehr. Sie arbeiten gerade noch ab, die Spritzen, die Infusionen und, was alles anfällt und haben einfach auch zu viele Menschen, auf die sie achten müssen. Und das ist ganz anders, wenn wir jetzt dieses Verhältnis nehmen würden, würden sagen, wir machen es genauso wie im Kindergarten. Ne? Also eine Kindergärtnerin, die vielleicht für diejenigen von 1 bis 3, da dürfen sie bis zu 5 Kinder versorgen. Das hätten wir bei uns auch, bei unseren älteren Leuten, die sehr pflegebedürftig sind. Dann ging Aufschrei sicherlich durch. Und ich glaube, was wir mit Herrn Spahn dringend besprechen müssen, das war ja damals von Norbert Blüm eigentlich unter Stress die Entscheidung, dass er nur eine Teilkasko einrichten konnte mit der Pflegeversicherung. Er hat gesagt, er hätte sie nie durchbekommen, wenn er daraus eine Vollkasko gemacht hätte. Wir müssen es aber machen, müssen anerkennen, dass Krankheit und Alter und Hinfälligkeit zusammengehört. Und wir müssen es auch irgendwann schaffen, diese Leistung zusammenzuführen. Das ist eine Katastrophe, dass wir da unterschiedliche ökonomische Systeme haben, unterschiedliche Sozialgesetzgebung, wo dann ein Angehöriger losgeschickt wird und sagt, nein, den Rollstuhl bezahlen wir auf keinen Fall. Also müssen Sie mal wieder zur Krankenkasse gehen. Die Krankenkasse sagt, da bin ich auch nicht für zuständig. Also was da auch Familien mitmachen oder auch gerade unsere Kollegen in alten Einrichtungen, was die mitmachen, weil diese Trennung einfach da ist und man nicht die gleiche Wertschätzung, und damit fängt das an, die gleiche Wertschätzung im Grunde den Pflegebedürftigen gegenüber entgegenbringt wie kranken Menschen. Also Krankheit ist alles bezahlt. Da kannst du immer eine Dialyse, das wird alles bezahlt. Aber sobald du pflegebedürftig wirst, kriegst du halt nur einen Teil.
Ich glaube, es ist noch mal ganz wichtig zu sehen, dass die Menschen heute nicht weniger fürsorglich oder weniger mehr auf Nächstenliebe ausgerichtet sind oder auf die Versorgung ihrer Elterngeneration als früher. Das kann man so nicht sagen, sondern es ist eher, dass man familiensoziologisch feststellt, wie erstaunlich stark die Bindungen von Erwachsenen zu ihren Eltern, die dann sozusagen pflegebedürftig werden, wie stark diese Bindungen sind und wie sehr man sich dafür verantwortlich fühlt. Aber wir haben einen großen Unterschied. Pflegebedarf ist heute viel größer. Das liegt einfach schon numerisch sozusagen an der Altersstruktur, aber das liegt auch daran, dass wenn Pflegebedarf eintritt, der viel, viel länger dauert als früher. Das heißt, die Belastungen sind viel, viel größer, als sie damals waren.
Also ganz vereinfacht gesagt, man ist früher schneller gestorben.
Genau.
Ja. Und das hat vieles einfacher gemacht.
Genau. Gesellschaftlich.
Und wir haben jetzt das Problem, dass wir sehr viel Pflege auf Distanz haben. Also die Tochter wohnt in Hamburg, Mutter wohnt in Köln, die will unbedingt nicht umziehen, das macht sie nicht. Und die Tochter ruft morgens an und sagt, Mama, hast du die Tabletten genommen? Was hast du noch im Kühlschrank? Ich habe dir ein Taxi bestellt, der kommt um so und so viel, dann musst du zum Doktor fahren. Und das wird im Grunde auch nicht als pflegerische Leistung anerkannt.
Ich wollte gerade sagen, das, was Sie jetzt benennen, ist ja, das taucht in unserer Diskussion leider selten auf. Wir haben neulich da schon mal drüber gesprochen. In der Sendung, ist ja diese Care-Arbeit, also diese Arbeit, die keine direkte Sorgearbeit, die keine direkte Pflege im medizinischen Sinn ist, aber eine Fürsorge im Sinne von, es geht zum Beispiel um Alltagsdinge, die ich brauche, die ich alleine nicht mehr machen kann und sowas. Also haben wir nicht da ein enormes Defizit auch?
Ja. Also das sind ja auch enorme Belastungen. Ja. Also das sind eine Studie zeigt, dass sozusagen schon bei Pflegegrad 1, vorher war es Pflegestufe 0 sozusagen, Pi mal Daumen, dass da im Grunde die Hauptpflegeperson schon 39 Wochenstunden arbeitet. Ja, wenn man eben die ganzen organisatorischen Dinge, wie Sie sie gerade angedeutet haben, wenn man die dazu nimmt. Das heißt, das ist eine unglaubliche Belastung.
Ja, genau. Und die wird aber nicht gesehen, die taucht nirgends auf. Und diese Belastung ist auch noch so, immer das Gefühl, ich schaff's nicht. Ich bin ja in Hamburg und kann meine Familie da nicht. Ich muss ja arbeiten. Dieses sich permanent ein schlechtes Gewissen haben, irgendjemand, sei es die kleine eigene Familie, die Eltern, die Kinder, wen auch immer, oder sich selber, Bedürfnisse nicht befriedigen zu können. Und das ist für pflegende Angehörige, aber auch für die professionellen Pflegekräfte, die sozusagen ja auch diese Fürsorge machen wollen und sollen, für die ist es natürlich immer sozusagen wie so ein schlechtes Gewissen, was immer da ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der zusätzlich zu den ganzen Belastungen, also die strukturellen Veränderungen sind notwendig. Das ist keine Frage.
Der im vergangenen Jahr verstorbene amerikanische Ökonom William Baumol hat den Begriff der Kostenkrankheit geprägt. Damit meinte er, dass Dienstleistungen im Unterschied zu anderen Sektoren der Wirtschaft, sagen wir im Vergleich zur Autoindustrie, schlechter rationalisierbar sind. Das gilt insbesondere für die Care-Arbeit, also die Pflege- und Haushaltsarbeit. Dazu finden Sie übrigens eine eigene Sendung auf unserer Seite. Man kann zwar schneller und damit auch billiger Autos und Handys oder Computer produzieren, nicht aber schneller Kinder erziehen oder schneller Kranke pflegen. Die Zeit lässt sich hier nicht optimieren und das kostet Geld, heute ebenso wie morgen. Die Frage ist daher, ob es nicht doch bessere und schlechtere Modelle der Pflege gibt. Wie stehen wir also im internationalen Vergleich da?
Wie Pflege anders funktionieren kann, zeigen die skandinavischen Länder. Hilfe zur Selbsthilfe ist die Idee, die die Pflegesysteme trägt. Die Menschen erhalten staatliche Unterstützungsleistungen, damit sie möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen können. Anders als in Deutschland wird in Dänemark oder Schweden die Pflege als kommunale Aufgabe verstanden und deshalb überwiegend aus Steuergeldern finanziert, bis auf einen Eigenanteil des Pflegebedürftigen von etwa 10%. Während Deutschland nur 1% seines Bruttoinlandsproduktes für langfristige Pflege ausgibt, investieren die nordischen Staaten 2,5 bis 3,7%. Abgaben für eine Pflegeversicherung gibt es hier nicht. Allerdings liegen die Steuersätze höher als in Deutschland. Pflegebedürftige Menschen werden auf diese Weise umfassend versorgt. Und das fast zum Nulltarif. Die Betagten sollen so lange wie möglich in ihrem Zuhause bleiben können. Nur wenn es gar nicht anders geht, kommt ein Altenheim in Betracht. Als staatliche bzw. kommunale Einrichtungen werden Bau und Unterhalt ebenfalls aus Steuermitteln finanziert. Ein Heim kann sich in Skandinavien jeder Bürger leisten. Lediglich Kost und Logis müssen die Bewohner selbst zahlen. Darüber hinaus ist Skandinavien im Gegensatz zu Deutschland von einem Pflegenotstand weit entfernt. Dank ausreichender Finanzen gibt es hier mehr Personal und die Pflegekräfte haben genügend Zeit für ihre Arbeit. Die Pflegekräfte sind meist direkt bei der Kommune angestellt und betreuen oft nur wenige Menschen. Davon profitieren beide Seiten. Die Pflegekräfte bleiben lange im Beruf. So können sie ein vertrautes Verhältnis zu den Pflegebedürftigen aufbauen. In Würde altern, selbstbestimmt, ist auch das Ziel des niederländischen Pflegemodells. Seit 2015 ist das sogenannte Gesetz zur gesellschaftlichen Unterstützung in Kraft. Um die Kosten für Pflege künftig zu finanzieren, sollen Senioren so lange wie möglich zu Hause leben und nicht in teure Alten- oder Pflegeheime ziehen. Diese werden schweren Pflegefällen vorbehalten. Die häusliche Pflege wird staatlich gefördert und von der Gesellschaft getragen. Ähnlich wie in Skandinavien ist die Kommune in der Pflicht. Sie organisiert Netzwerke aus Helfern vor Ort, Angehörige, Ehrenamtliche, ambulante Pflegedienste, Kirchen und Nachbarschaftsinitiativen arbeiten zusammen. Die Kommune zahlt, bekommt aber einen Zuschuss vom Staat und eine kleine Selbstbeteiligung von den Senioren von etwa 20 Euro im Monat. Durch das Gesetz zur gesellschaftlichen Unterstützung hat die niederländische Regierung jährlich schon über 530 Millionen Euro gespart. Geld, das für wirklich schwerbedürftige Menschen investiert werden kann. Gute Pflege kostet zwar viel Geld, aber das zahlt sich aus. Deutschland könnte von seinen Nachbarn in Skandinavien und Holland einiges lernen. Die Angehörigen besser unterstützen und Pflege als gesellschaftliche Aufgabe annehmen.
Also einfach Dinge eins zu eins übertragen wird sicher nicht funktionieren. Aber eine Idee leuchtet ja ein, dass wenn ich meine Pflege über Steuern finanziert habe, ich auch sagen kann, okay, da steht mir das jetzt sozusagen zu, in ein Pflegeheim zu gehen. Und ich muss nicht befürchten, dass meine Kinder das Haus, was ich über 40 Jahre endlich abgezahlt habe, verkaufen und dann ist es innerhalb von 10 Jahren und zwar für meine Pflege weg. Mhm. Ist das ein Modell mit den Steuern?
Also ich glaube, das kann Herr haben wir uns besser beantworten. ich glaube, ne? Also wenn man guckt, die Skandinavier haben ja eine ganz andere Finanzierungsgrundlage. Da braucht auch keiner Studiengebühren bezahlen. Da brauchst du auch keinen, die als Eltern nicht deine Kinder beim Studium unterstützen. Mhm. Und ich glaube, von daher ist der ganze Staat ist da ein anderer, als es bei uns ist.
Ja, und wir kommen sozusagen jetzt gerade nochmal im Bereich der Pflege an die Grenzen unseres Systems. Wir haben ja ein System, das über Sozialversicherungen aufgebaut ist, die eben gespeist werden aus Beiträgen bezogen auf die Löhne. Und da erreichen wir im Moment das Ende der Fahnenstange, auch in der Pflege.
Zumal durch Zeit, Teilzeit und damit geringe Löhne, kommt noch
hinzu. Auch nochmal, genau. Aber sozusagen da kommen wir an Grenzen und insofern brauchen wir sicher eine Umstellung auf die Steuer. Also in dem Sinne, dass sie zumindest jetzt erstmal steuerergänzend herangezogen wird in der Pflege. Und ein anderer wichtiger Punkt, der mir auch nochmal sehr einleuchtet in Skandinavien und auch in den Niederlanden, ist die starke Betonung sozusagen jetzt der Kommune als eine Institution gibt oder eine Ebene gibt, die für alles zuständig ist. Wir haben völlig verrückte Zuständigkeiten in der deutschen Pflege.
Die völlig geteilt sind.
Völlig geteilt. Das führt zu ganz abstrusen Geschichten. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir viel, viel zu wenig für Prävention und Reha ausgeben, weil diejenigen, die die Reha-Maßnahmen beschließen müssen und dann tragen müssen, die haben gar nicht den Vorteil davon, dass dann nachher der Pflegebedarf sinkt. Ja? Oder auch eine Pflegeeinrichtung, ein Pflegeheim hat eigentlich auch gar kein Interesse, über Reha-Maßnahmen sozusagen dafür zu sorgen, dass der Pflegebedarf sinkt, weil dann gibt es einen niedrigeren Pflegegrad und weniger Geld. Das sind völlig verrückte Strukturen, die viel damit zu tun haben, dass wir das so parzelliert haben.
Die ja auch nochmal in sich ökonomisch gedacht sind, was ja auch seltsam ist. Also ich kriege als Heim mehr Geld, also muss ich dafür sorgen, dass die Leute bei mir
Also der Anreiz ist sozusagen ist völlig abstrus. Man könnte sozusagen da auch andere Anreize setzen. Man könnte zum Beispiel einen Anreiz setzen, dass es eine Prämie gibt. Dann, wenn es gelingt, sozusagen den Pflegegrad zu senken, wäre ja durchaus möglich. Aber das tut man nicht.
Also was diese Umstellung angeht, heute gab es eine MNIT-Umfrage im Auftrag einer gesetzlichen Krankenkasse, die ergeben hat, dass 46% der Erwerbstätigen in Deutschland nicht bereit sind, höhere Pflegebeiträge zu zahlen. Ich nehme mal an, das bedeutet auch nicht bereit wären, höhere Steuern zu bezahlen, was ja im Endeffekt dann auf selbe rauslaufen würde. Also wie soll ich es dann finanzieren? Und ich kann ja subjektiv verstehen, dass Leute sagen, also ich zahle schon genug für alles Mögliche. Das ist jetzt auch Ende der Fahnenstange.
Naja, mir schwebt Folgendes vor. Also natürlich ist die Bereitschaft sozusagen zusätzlich zu zahlen, ist nicht sonderlich ausgeprägt. Und wenn Sie jetzt in dieser Phase, wo wir sozusagen ganz viel über Pflege und die Missstände in der Pflege diskutieren, wenn sie da nicht mal höher ist, ja, dann ist sozusagen ist besonders problematisch. Richtig. Genau. Aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, das zu verändern. Und zwar könnte man Folgendes sagen, im Moment ist es wie ein Lottospiel. Verzeihen Sie mir den sozusagen Vergleich. Es gibt Menschen in meinem Alter, die haben den Vorteil, dass ihre Eltern und ihre Schwiegereltern sozusagen nicht pflegebedürftig werden. Mittel- und Oberschichten haben dann eine vergleichsweise hohe Erbschaft. Und andere müssen sozusagen ihr Erbe einsetzen, um eben die Pflege zu ermöglichen. Das heißt, wenn wir jetzt, wofür ich sehr bin, den Pflegebereich sehr expandieren, dann werden wir damit, also in der öffentlichen Finanzierung, dann werden wir damit Mittelschichten und Oberschichten entlasten. Warum sollten wir nicht ausgerechnet die Erbschaftssteuer sozusagen erhöhen, weil das ist genau der Moment, um den es geht, nämlich den Moment dann, wenn die nächste Generation sozusagen die Erbschaft von den anderen bekommt, dann bekämen wir sozusagen eine gleichmäßigere Belastung und nicht sozusagen diese zufallsabhängige Belastung, bei dem den einen trifft es, den anderen trifft es nicht.
Aus Ihrer Warte, weniger ökonomisch gedacht, was gibt's da, was wir von anderen Ländern tatsächlich übernehmen könnten?
Also ich glaube, was man jetzt auch in dem Beitrag auch sieht oder in anderen Ländern, die Vergesellschaftung der Pflege, das heißt die Gesellschaft, also nicht der Einzelne, nicht die Profis, nicht die Familie, sondern die Gesamtgesellschaft ist verantwortlich für die Gruppe der älteren Menschen, die zur Gesellschaft gehören. Und wenn ich dann sozusagen über Steuern das finanziere, dann ist es eben dieses Gesellschaftsprinzip, nicht ich finanziere mit meinem Lohn sozusagen meine Eltern und hoffe, dass meine Kinder mich finanzieren, das ist ja die Idee dieser Umlageversicherung, sondern die Gesellschaft finanziert, so wie ich die Straßen finanziere,
auch derjenige, der kein Auto hat, finanziert mit die Autobahn über die Steuer, finanziere ich auch die Pflege.
Ich hoffe, und dann dass ist die Pflege besser wird als die meisten Straßen.
Ehrlich ja, das die ist schon besser.
Jetzt im Ernst, das meine ich nicht polemisch, sondern das Beispiel zeigt ja sehr gut, wie notwendige Infrastruktur über 30, 40 Jahre hinweg völlig brachgelegen hat.
Genau, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, jetzt auch nochmal mit Blick auf den letzten Beitrag, da waren wir dann ein bisschen zu einseitig, also weil so einseitig sozusagen auf die Hilfenetzwerke in den Kommunen geschaut wurde, was wichtig ist und gut ist. Aber sozusagen, das ist nur ein Teil der Geschichte. Wir haben in den Niederlanden, wir haben in Skandinavien die absolute Überzeugung, dass Pflege eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Womit im Übrigen auch das deutsche Pflegegesetz mehr oder minder beginnt. Paragraph 8 steht, dass die Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur genau das lösen wir nicht ein. Und die Tatsache, dass man sozusagen für pflegende Angehörige Hilfenetzwerke schafft, nicht nur aus Ehrenamtlichen, sondern auch viel aus professionellen Helfern, und die Tatsache, dass man gute Pflegeheime hat, wirklich Pflegeheime hat, in die man jemanden bringen kann und sagen kann, der ist da gut versorgt, das sind zwei Seiten einer Medaille, nämlich der Medaille, dass man sagt, die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dass es gute Pflege gibt. Das heißt nicht, dass der Einzelne sozusagen damit raus ist, aber der Einzelne hat die Möglichkeit, entweder, dass er die Option hat, okay, es geht nicht mehr, Pflegeheim, oder dass er sagt, ich mache das selber, aber ich habe auch eine entsprechende Unterstützung.
Aber bei uns wird der Einzelne allein entlassen. Ich meine, wer blockiert denn wirklich die Idee, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist? Also irgendjemand scheint doch, oder eine Gruppe, oder mehrere Gruppen, scheint das ja massiv zu blockieren. Welche Gruppe ist denn das?
Also ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele. Also das Erste ist schon, dass wir diese unterschiedlichen Säulen haben, SGB 11 und SGB 5 und SGB 12 und SGB 9.
Müssen Sie ganz kurz sagen?
Ja, dass die unterschiedlichen Sozialgesetzbücher, wo die verschiedenen Menschen, also gerade behinderte Menschen zum Beispiel, die dann pflegebedürftig sind, die werden hin und her geschoben. Und damit erlebt natürlich der Einzelne auch, dass er nicht wert ist. Auch die Familie erlebt das mit. Die Pflegenden erleben das mit. Die Berufs-, also die richtig professionell Pflegenden erleben mit. Du musst so viele Wege gehen, bloß weil unser System so kompliziert ist. Sicherlich hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass Pflegende noch zu wenig Selbstbewusstsein haben. Also ich glaube, sie müssten viel, viel mehr darüber sprechen, was sie Tolles erlebt haben. Also es wird zu viel natürlich auch noch erzählt, was alles misslungen ist. Aber wir haben tolle Ergebnisse. Ich kann mich selbst an meine Arbeit erinnern, was eine Pflegende leisten kann, um Patienten wirklich zu helfen, dass sie wieder nach Hause gehen können oder auch, dass sie sie beim Sterben begleitet. Also ein Sterben kann ja sehr unterschiedlich geschehen. Und das ist eine hochkomplexe Aufgabe, die diese Kollegen auch wirklich wahrnehmen. Ich finde auch, dass wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, dass unser Gesundheitssystem als solches angeguckt werden muss. Also wir machen zu viele Operationen, wir haben zu viele Krankenhäuser. Wir müssten viel mehr kleinere Einheiten haben, auch gerade auf dem Land, um Menschen versorgen zu können. Und das scheitert daran, dass jeder Bürgermeister natürlich Angst hat, wenn sein Krankenhaus zugemacht wird, dann richtet sich die Bevölkerung auf, weil man eventuell ein Stückchen weiterfahren muss. Aber dadurch haben wir enorme Kosten. Und wir hätten diese Kosten in der Form nicht, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir würden 500 Krankenhäuser zumachen. Und wir würden die Pflegenden, die dort arbeiten, auf die Krankenhäuser, die da sind, verteilen. Wir hätten mit einem Schlag keinen Pflegenotstand mehr. Die Kollegen hätten bessere Arbeitsbedingungen, Patienten würden besser versorgt.
Gut, ich überlege mir natürlich auch, da wo ich wohne, ist es sinnvoll, da einen Herzinfarkt zu haben? Eher nicht. Weil bis der Krankenwagen da ist, bin ich wahrscheinlich tot oder entsprechend lädiert, dass aus mir danach nicht mehr wirklich was wird. Also das hat auch tatsächlich Nachteile zu sagen.
Aber warum
machen
das andere Länder? Dänemark hat 40 Kliniken, ganz Dänemark. Und wir haben 1950 Kliniken in Deutschland
verteilt. Kann ich Ihnen jetzt keine gute Antwort drauf geben.
Und die sind nicht, also auch die Holländer, ich sehe das immer wieder, die Holländer, also ich wohne ja da an der Grenze nach Holland, die leben noch, die laufen nicht alle humpelnd durch die Gegend. Wir operieren zu viel, das sagen ja auch unsere Krankenkassen schon seit Jahr und Tag.
Aber das ist im Grunde fast eine Facette von dieser Industriefixierung. Ja, genau. Nämlich sozusagen die Ärzte sind diejenigen, die sozusagen schaffen, die zwar nicht Waren produzieren, aber sozusagen die Operationen schaffen.
Na ja, die viel
und
Umsatz
die bringen. Pflegearbeit ist sozusagen ja eine repetitive Arbeit, die sozusagen immer wieder neu geschehen muss und wo man sozusagen nicht einfach sagen kann, okay, das ist jetzt eine produktive Geschichte. Also das ist hochproduktiv, aber es wird eben nicht so wahrgenommen.
Ja. Und es müsste jetzt zum Beispiel... Es müsste jetzt unbedingt gezeigt werden. Es hat ja Essen, die Uniklinik Essen hat gestreikt, die Uniklinik Düsseldorf hat gestreikt. Also Düsseldorf hat damit gerechnet, mit einem Jahresabschluss abschließen zu können von 2 Millionen Miese. Und jetzt haben sie 42 Millionen Miese. Weil man sieht dann richtig klar, welche ökonomischen Ausfälle dann auftreten, wenn Pflege dann
nicht mehr... Weil die Pflege hat gestreikt, dadurch konnten Operationen nicht gemacht werden.
8000 Operationen konnten nicht gemacht werden, es mussten Stationen geschlossen werden und.
Industriefixierung.
Und das, ja.
Die Not ist groß, gerade für Familien mit kleinen Kindern und berufstätigen Eltern, aber auch für Alleinstehende oder Alleinerziehende, die sich nun eben dem notwendigen eigenen Gelderwerb und um die Pflege der Eltern kümmern müssen. Die es sich leisten können, holen sich oft illegal und gegen alle arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen Pflegekräfte ins Haus. Diese 24-Stunden-Live-In-Pflege, so notwendig sie oft ist, geschieht unter ausbeuterischen Bedingungen.
Die polnische Krankenpflegerin Isabella pflegt die 90-jährige Elfriede Polacci. Sie lebt mit im Haus der alten Dame, kümmert sich um die Körperpflege, kauft ein, kocht und putzt.
In Polen gibt es kein Pflegesystem, bei dem man einen Menschen rund um die Uhr betreut. Man arbeitet immer 2 Stunden hier, 2 Stunden dort und muss sich um mehrere Personen kümmern. Dafür ist man dauernd unterwegs. Dann habe ich von den Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland erfahren und wollte mal schauen, wie das so ist und das Land und die Menschen kennenlernen.
Vor etwa einem Jahr stellt die Familie von Elfriede Polacci fest, dass sie eine intensive Betreuung braucht. Die Angehörigen können das nicht mehr alleine stemmen.
Jemand musste Tag und Nacht da sein, weil sie ja Diabetikerin ist, wird gespritzt. Und man muss sie jetzt ans Essen erinnern, ans Trinken erinnern. Sie ist hingefallen und lag dann stundenlang auf dem Boden. Und erst wenn die Pflege da war, die 3-mal am Tag kommen zu ihr, erst die haben sie dann gefunden.
Das Pflegegeld, etwas über 900 Euro, deckt knapp die Hälfte der Kosten. Den Rest finanziert Elfriede Polacci durch Rente und Ersparnisse. Die Familie hat bereits Erfahrungen mit Pflege in einem Heim gemacht, keine guten.
Damals beim Schwiegervater müssten wir einiges zuzahlen, ja. Also mein Mann. Und da lag er da alleine in seinem Zimmerchen. Das war auch schwer, schlimm sich anzusehen.
Eine Pflegerin kostet bei dieser Agentur monatlich zwischen 1.500 und 2.300 Euro, je nach Deutschkenntnissen. Etwa 50% davon verdienen die Pflegerinnen, der Rest geht an 2 Agenturen, allein für die Vermittlung. Die deutsche Agentur arbeitet mit Agenturen im Heimatland der Pflegerinnen zusammen. Die Krankenpflegerinnen sind bei den Agenturen fest angestellt, haben Anspruch auf Sozialleistungen und sind sowohl zu Hause als auch im Ausland krankenversichert. Die Agentur ist Ansprechpartner bei Problemen. Und die kümmert sich darum, dass nur das gemacht wird, was gemacht werden darf.
Genau das, was eine Tochter an Familienangehörige machen darf, darf die Pflegekraft machen. Alles, was medizinisch ist, Spritzen, Verbandwechsel, Katheter, bleibt immer in Händen vom deutschen Pflegedienst.
71% aller deutschen Pflegebedürftigen werden heute in Privathaushalten betreut. Das Geschäft mit der häuslichen Pflege ist in Deutschland und Osteuropa zu einem lukrativen Geschäftsmodell geworden.
Was wir bevor diesem Hype der Agenturen gesehen haben in der Forschung, ist, dass sehr viel über informelle Nachbarschaftshilfe zum Beispiel ging. Ja. Wir haben 2003, 2004 geschaut, ob es Agenturen gibt, wie eigentlich diese Vermittlung verläuft. Und damals gab es 10. Mittlerweile haben wir 500 gezählt für Deutschland.
Über Mundpropaganda hat Isabella von der Möglichkeit erfahren, in Deutschland zu arbeiten. Hier verdient sie das Vielfache ihres polnischen Lohns. Anfangs wollte ihre Familie sie nicht gehen lassen.
Sie waren nicht begeistert. Sie hatten Angst um mich, dass mir hier etwas passiert. Es ist nicht immer einfach. Ich habe zwischendurch Heimweh und meine Familie vermisst mich auch. Meine jüngste Tochter ist in der Pubertät und braucht immer so ein bisschen ihre Mama.
Ja,
aber da muss man durch.
Wymaga opieki, no ale jakoś musi sobie dać radę.
Isabella spricht nur ein paar Worte Deutsch. Außerhalb des Hauses behilft sie sich mit einer Handy-App. Bei dieser Familie hat sie Glück. Alle sprechen etwas Polnisch und schätzen ihre Arbeit sehr.
Man kann sich mit ihr hinsetzen, was spielen, mit ihr sich unterhalten. Einfach nur da sitzen neben ihr, das reicht ihr schon. Und ich weiß, das ist das Schönste für die Mama, dass sie zu Hause bleiben kann.
Durch die intensive Arbeit und die mangelnden Deutschkenntnisse sind viele osteuropäische Pflegerinnen sehr isoliert. Isabella hält mit ihrer Familie täglich Kontakt. Alle 2 Monate wird sie für 8 Wochen abgelöst. Sie möchte die Pflegearbeit in Deutschland so lange wie möglich weitermachen.
Aber es gibt auch viele Frauen, die dann einfach aufhören, weil sie es selber nicht mehr hinkriegen. Wir wissen eben aus diesen Forschungen, dass es auch Frauen gibt, die Depressionen entwickeln. Wir wissen auch aus Forschung, dass es Kinder gibt, die große Probleme haben mit der Abwesenheit der Mutter und eben auch psychosomatische Folgen sich dort entwickeln.
Mittlerweile geht man von 650.000 Osteuropäerinnen aus, die in deutschen Haushalten leben. Im Pflegebereich käme Deutschland ohne die Migrantinnen nicht mehr zurecht.
Und Sie haben die Situation ja in Ihrem Buch, damit es Oma gut geht, was wir auch auf unserer Seite besprochen haben, sehr, sehr klar dargestellt. Es gibt eine große rechtliche Unsicherheit. Es gibt eine große Form von illegaler Ausbeutung. 2 Fragen. Kann man erstens sagen, das können sich ohnehin nur die leisten, die genug Geld haben? Und zweitens, was wäre denn, wenn zum Beispiel Wohlfahrtsverbände diese Vermittlung übernehmen würden, statt privatwirtschaftlich und auf Gewinn hin ausgerichteten Agenturen?
Also erstens kann man sagen, das ist eine reine Mittelschichts- und Oberschichtsoption. Andere können sich das nicht leisten. Dann müssen die Eltern, wenn sie pflegebedürftig sind, tatsächlich ins Pflegeheim. Nur Mittel- und Oberschichten können eben dann noch eine Pflegekraft anstellen, die im Haus dafür sorgt, dass ständig sozusagen
jemand beobachtet. Man muss ja auch ein Haus haben.
Genau, man muss auch das Haus haben und also wenigstens ausreichend große Wohnung.
Ja.
Also das ist ganz sicher ein Problem. Und zweitens ist es so, dass sowohl die Caritas wie auch die Diakonie in Modellprojekten so etwas anbietet, dass sie also selber vermitteln mit Hilfe von Partnerorganisationen in den mittel- und osteuropäischen Ländern und da auch schon sehr, sehr viel bessere Bedingungen stellen können. Vor allen Dingen gibt es da anders als bei den Agenturen nicht das Setzen auf Selbstständigkeit, was faktisch eine Scheinselbstständigkeit ist und damit auch nicht viel besser als die Schwarzarbeit, sondern es sind wirklich abhängige Beschäftigungen, die da geschaffen werden, also sozusagen reguläre sozialversicherungspflichtige Jobs. Und das muss dann allerdings sozusagen ergänzt werden durch andere Dienstleistungen, muss auch ergänzt werden durch Angehörigenpflege, weil dann eben auch darauf zu achten ist, dass eben auch Freizeiten gewährt werden. Das ist das große Problem, dass diese Form von Pflege hat, die Arbeitszeit, die in den meisten Fällen wirklich völlig unmoralisch, sozusagen absolut ausgedehnt ist.
Herr Bermejo, bei Ihnen taucht ja schon das Problem bei den professionellen Pflegerinnen und Pflegern von Depressionen, Belastungen und so weiter auf. Wie kann ich mir das da vorstellen? Also ich habe meine pubertierenden Kinder in Polen, weiß, dass ich eigentlich da sein müsste, habe die Arbeit hier, die nicht einfach ist, habe die Verständigungsprobleme. Also ist das nicht geradezu vorgezeichnet, dass das?
Ja, also die Überlastung ist vorgezeichnet, denn die, selbst wenn die Kinder nicht pubertierend sind, ich werde als Angehöriger bezahlt, muss die Arbeit machen wie ein Angehöriger, aber die erwarten, dass ich professionelle Hilfe mache. Das heißt, ich stehe andauernd unter Beobachtung. Ich muss eine Leistung bringen, sonst kriege ich mein Geld nicht. Und ich bin völlig vereinsamt hier. Das ist sehr gut gesagt, die kommen her, sprechen vielleicht die Sprache nicht, sind vielleicht nur noch in einem kleinen Kreis und haben noch weniger Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und sie wohnen noch im Haus, das heißt, sie haben kaum mehr Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und das, was vielleicht ein Angehöriger mal sagt, okay, ich ziehe mich jetzt mal zurück und guck mal fern und lass ihn jetzt mal, das fehlt ja da weg, weil die wird ja bezahlt. Es ist ja ihre Arbeit, da zu sein. Sie kann sich während dieser Zeit ja einfach nicht so zurückzuziehen, wie ein Angehöriger oder ein Vater von einem Kind, gerade im Kindesalter, im Alter, wo man sagt, so jetzt lasse ich einfach mal schlafen. Nein, ich muss ja noch was machen.
Sie haben eben, als wir den Film uns angucken, gesagt, naja, da geht's jetzt wieder nur um Katheter, Spritze und so weiter. Also über, wie soll man sagen, eher technische Verrichtungen, aber was ist mit jemandem, der dement ist?
Genau, also ich glaube, dass da die Frauen sehr überfordert sind. Vor allen Dingen viele Menschen mit Demenz haben diese Person in ihrem Haushalt. Das ist die größere Gruppe. Also es gibt auch sicherlich welche mit Schlaganfall und die kognitiv eventuell noch gut unterwegs sind. Aber die größere Gruppe sind eben Menschen, die zu sich selber nicht mehr selber Entscheidungen treffen können. Wenn jetzt diese Person, nehmen wir mal an, Halluzinationen entwickeln, was in der Demenz vorkommt, oder diese Menschen schreien und rufen, auch das ist ganz umfänglich beschrieben, dann sind natürlich diese Frauen völlig überfordert. Auch zum Beispiel, was häufig eben Menschen machen, die einer Demenz leiden, dass sie sagen, du hast mir das Geld weggenommen. Und dann wird das der Tochter erzählt. Die hat mir das Geld weggenommen. Oder die geht immer hier und hier dran. Oder die holt immer jemand und dann vergnügt die sich irgendwo. Also das ist für diese Frauen ganz schwierig nachzuweisen, dass das so nicht zutrifft. Und vor allen Dingen darauf adäquat zu reagieren. Das heißt also, es geht eben nicht nur um Spritzen setzen, sondern ich muss viel psychologische Kenntnisse haben, gerade im Umgang mit gerontopsychiatrischen Patienten.
Also diese unglaubliche Überforderung der Live-In-Pflegekräfte, dann mit dieser enormen zeitlichen Ausdehnung ihres ganzen Einsatzes, zeigt eigentlich, wir haben es mit einem familienbasierten System zu tun, das Bedingungen voraussetzt, nämlich sozusagen Möglichkeiten der Familie selbst zu pflegen, die heute nicht mehr gegeben sind. Da stoßen wir an Grenzen. Diese Grenzen merken wir bei völlig überforderten Angehörigen und diese Grenzen merken wir sozusagen bei der Ausbeutung von Live-In-Pflegekräften in deutschen Privathaushalten. Das zeigt, dass wir da dringend gegensteuern müssen, sowohl mit unterstützenden Dienstleistungen für Angehörige, wie aber auch sozusagen mit Alternativen, dass wirklich wir Pflegeheime haben, die attraktiv sind, wo man sagt, da kann gut meine Mutter, mein Vater untergebracht sein. Die sind damit nicht abgeschrieben. Ich halte den Kontakt, aber da sind sie gut.
Also Sie sagen ganz klar, das ist kein Modell für die Zukunft.
Nein. Und die WHU hat eine ganz wichtige Vereinbarung getroffen für alle Mitgliedstaaten, die der WHO angehören, dass man nicht aus Ländern, wo schon ein Bedarf steht und eine Unterversorgung
selber rekrutiert.
Und wir wissen, in Polen, die alten Leute sind nicht mehr genügend versorgt. Dann kommen sogar welche auf die Idee, wir fahren nach China und holen uns die da weg. Chinesische alte Menschen werden überhaupt nicht versorgt. Das ist ein Riesenproblem.
Es gibt noch einen wichtigen anderen
ganz
Punkt.
Ganz kurz noch?
Ja, ganz kurz. Diese Belastungen hält keine Pflegekraft aus Polen oder einem anderen mittel- und osteuropäischen Land aus, nur weil sie gerne Kontakt zu Deutschen haben möchte, sondern das machen sie, weil sie das Einkommen brauchen und darauf angewiesen sind, dieses Einkommen zu haben. Das, glaube ich, muss man schon noch mal klarstellen.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war's, unsere Sendung über die Misere der und die Agenda für eine bessere Zukunft der Pflege. Weitere Infos wie immer auf dreisat.de/Skobel. Ich vermute, dass es Ihnen ähnlich geht wie mir. Sie alle kennen wahrscheinlich aus Ihrem Umfeld bedrückende Pflegesituationen. Alte Menschen leben weit unter den Standards einer reichen Industrienation, die zudem noch, so wird behauptet, christlich geprägt sei. Pflege hat nicht nur damit zu tun, wie wir miteinander leben und miteinander umgehen wollen, sondern auch, wie wir sterben wollen. Und gerade die letzte Zeit intensiver Pflege ist oft jämmerlich und kümmert uns politisch gesehen weniger als freies Autofahren. Fehlt uns der Mut, Verantwortung zu zeigen und sie einzufordern? Klar ist, dass sich die Probleme nicht weiter durch private Initiativen lösen lassen. Das haben wir ja zum Schluss auch noch mal ganz klar gehört. Obwohl Politiker es gerne so darstellen. Wir brauchen also andere Gesetze und Strukturen. Und zwar jetzt. Es ist so ähnlich wie mit dem Klima. Wer nicht handelt, schadet sich und seiner Zukunft. Und tschüss. Mhm.